Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge Rote Socken, dem SPD-Podcast aus Neubiberg. Ich starte heute erstmal mit einem großen Dankeschön an all die Leute, die sich bei mir gemeldet haben. Wir haben schon 17 5-Sterne-Likes auf Spotify, wo ich sehr stolz drauf bin. Und ich habe natürlich auch einiges versprochen in der ersten Folge, unter anderem, dass ich mir interessante Gäste aus Neubiberg einladen werde. Und ich glaube, da werde ich heute abliefern, denn neben mir sitzt jetzt hier Robin Herzschek. Hallo Robin.
Hi, grüß dich.
Servus Robin. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Für alle Leute, die zuhören und nicht wissen, wer Robin Herzschek ist, Robin ist der Betreiber des Edekas.
Ja.
Auch der Betreiber des Kahus.
Richtig.
Genau, und großer Philanthrop, wie ich. Ich habe dich ein bisschen gestalkt im Internet und habe dann unter anderem gesehen, wie viele Charities du unterstützt. Ich weiß nicht, ob du die gegründet hast, ob du da Pardov bist, da werden wir noch drüber reden, wie du dazu kamst. Aber ich wollte meine allererste Frage an dich richten mit, du bist ja nicht Neubiberger, ne?
Nein, ich bin nicht Neubiberger, ich bin eigentlich ursprünglich Schwabe. Ich komme aus dem schönen Dorf Merklingen, das liegt in der Nähe von Rudelsheim, Leonberg.
Ja. Merklingen, wo die Bahnen herkommen, oder?
Nee.
Ah, okay, das war was anderes. Nee. Okay, aber du bist aus dem Schwabenländle, ja. Stuttgart. Wie bist du dann in Neubiberg gelandet?
Ja, wie bei so vielen Menschen es ist, man braucht einen Neuanfang. Und 2025 war bei mir eine Beziehung zu Ende, nach 8 Jahren.
2025?
Nein, wo ich 25 Jahre alt bin. Okay. Ich bin jetzt 38, also das ist schon ein bisschen her. Okay. Aber kurz vor 25, es war beim Beziehungsaus bei mir. Und es hat mich dann doch härter getroffen, wie ich eigentlich gedacht hatte. Mhm. Und ich wollte einfach einen Neuanfang machen. Weil wenn du 8 Jahre mit einer Person zusammen bist, dann teilst du sehr viel. Und im Unterbewusstsein schmerzt es halt unverdammt. Und ich habe dann halt irgendwann mal neu anfangen müssen. Und da meine eine Schwester schon in München war, war es für mich dann relativ leichter, sage ich mal, mich für München zu entscheiden. Und habe dann von jetzt auf nachher habe ich halt meinen Job, da ich auch schon dort bei Edeka gearbeitet habe.
Was hast du denn gemacht, wenn ich fragen darf?
Was denn?
Dein Job?
Ich bin Einzelhandelskaufmann. Okay. Also ganz kurz knackig, wie ich überhaupt zum Handel gekommen bin. Ich war ein stinkfauler junger Mann. Eigentlich nicht, also sportlich schon immer aktiv. Bei mir wurde ADHS festgestellt. Also ich bin hyperaktiv, was ja nicht unbedingt schlecht ist, sondern ich fasse viel schneller Dinge auf wie andere Menschen. Und dadurch, dass ich halt immer viel Sport gemacht habe und allen möglichen drum und dran, war für mich Arbeit nie irgendwie so ein Thema. Und mit 15 war meine Schule vorbei. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Ich bin nicht dieser Schultyp und nach der Schule wusste ich halt nicht, was ich machen sollte. Und in Stuttgart ist es halt so, dass du, wenn du in Sindelfingen oder in Stuttgart bist, entweder gehst du im Daimler, Bosch oder Porsche. Mhm. Und ich hatte keinen Bock drauf auf Bandarbeit und so einen Scheiß. Und dann hat mich meine Mom, weil sie beim Einkauf mal war, hat gesehen, dass der Aldi ausbildet und dann auch ein gutes Geld zur Ausbildung halt vergütet. Hat sie mich beworben und dann kam sie zu mir ins Zimmer und hat gesagt, so Robin, ich habe dich beworben, viel Spaß morgen bei deinem Bewerbungsgespräch. Und ich so, oh, what the fuck. Okay. Und dann habe ich mich eigentlich wirklich schlecht eingestellt, aber zu dem Zeitpunkt gab es nicht viele Leute. Und dann haben sie mich genommen und ja, seit ich 15 bin und ich bin jetzt 38, so lange bin ich schon im Handeln. Also das heißt, ich habe schon viel Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das heißt, dann bist du erst zu deiner Schwester nach München, dann hat sich das mit Neubiberg und dem Edeka ergeben oder wie kam es dazu?
Ja, also im Prinzip, ich habe ja bis 25, ich habe dann auch, also wenn du es knackig haben magst, bis ich 18 war, wusste ich nichts vom Leben. Also mir war das Leben scheißegal. Ich habe zu dem Zeitpunkt geraucht, ich habe getrunken, aber halt jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ein Alkoholiker bin oder betrunken war, sondern ich habe aber halt getrunken, war feiern. Und irgendwann hat halt meine Familie, also nicht meine persönliche Familie, sondern halt eher so Verwandte und so weiter, haben halt gesagt, hey, aus dir wird nie was. Mhm. Und haben sich so ein bisschen abgewandt von mir. Ich habe das halt so mitgekriegt, so im Hintergrund und habe gedacht, so, wisst ihr was, jetzt zeige ich es euch allen. Wirklich, jetzt mache ich euch platt. Und dann wurde ich von, wo ich 18 geworden bin, bin ich nochmal versetzt worden von der Edeka intern. Und der Marktleiter mochte mich nicht und dann hat er mich zwangsversetzt. in den anderen Markt. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, so, jetzt reicht's mir jetzt. Von der Familie, von der Arbeit schon alle so verstoßen im Prinzip. Jetzt zeige ich euch, was in mir steckt. Und dann habe ich alle Zertifikate, alle Schulungen gemacht, die es intern bei der Edeka gab, absolviert, jetzt nicht unbedingt sehr gut, sondern halt einfach nur, dass ich es geschafft habe, mit einer 4, glaube ich, teilweise 4 sogar. Gewinnt. Ja, genau. Und mir war das egal und ich habe es allen gezeigt. Und ich war dann damals der Jüngste oder einer der jüngsten Marktleiter mit 23.
Wow.
Und mit 25 war dann bei meinem Beziehungsaus und ich habe mich dann, weil ich halt den eigenen Markt schon geleitet habe dort und den von schlechten Zahlen in gute Zahlen umgewandelt hatte, hat mein Chef mir damals angeboten, wenn du nach München gehen möchtest, sorgt er dafür, dass ich in München sofort eine Stelle als Marktleiter wieder habe. Es war dann alles intern und dann bin ich nach München gekommen, habe dann dort eine Stelle gehabt, auch bei der Regie, also bei der Kette Edeka. Und mich hat halt immer alles abgefuckt. Also irgendwelche Entscheidungen, die oben irgendwie auf irgendeinem Sessel gemacht worden sind, die im Handel gar nicht umsetzbar sind, weil halt zu viel Druck da ist, weil der Markt nicht individuell genug ist für das, was sie eigentlich umsetzen möchten. Also es war sehr, sehr schwierig und deswegen war auch meine Ambition schon auch immer selbstständig zu sein. Und dann gab es einmal halt so den Chefwechsel, so auf der Bezirksleiterebene und ging gar nicht. Also wirklich so unter Druck gesetzt und allem möglichen drum und dran. Ich lasse mir nichts sagen schon, aber halt ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Und dann habe ich vorzeitig gewechselt, bin zum Selbstständigen gegangen, nach Trudering, zum Sanitra. Und da hat es dann sozusagen so ein bisschen angefangen. Da habe ich dann wirklich sehr gut gewirtschaftet. Ich habe dann angefangen, in der Obst- und Gemüseabteilung alles aufzubauen, zu gestalten. War beim Großmarkt, war jeden Tag dort, habe 6 Tage die Woche gearbeitet, teilweise 60 bis 70 Stunden schon, aber hatte nur einen 40-Stunden-Vertrag und habe halt auch nur das Geld bekommen. Aber mir war es egal, weil es mir Spaß gemacht hatte. Und habe halt da mich so dann entwickelt und dann sagt halt damals auch mein Chef, hey, dann mach dich doch selbstständig. Und das war dann meine Ambition, mich dann irgendwann mal zu verwirklichen, mich selbstständig zu machen. Die Dinge, die ich halt im Kopf hatte, halt umzusetzen. Und selbst da, in der Zeit, wo ich dann bei ihm war, haben wir uns dann auch verkracht, weil ich halt dann auch irgendwann mal mehr Freizeit halt gebraucht hatte. Und der es halt dann nicht eingesehen hat. Ja, du arbeitest ja 60 Stunden, dann kannst du ja weiter 60 Stunden arbeiten. Und dann habe ich halt gesagt, das funktioniert halt so nicht. Ich mache mich kaputt. Ich möchte mal wieder ein bisschen mehr Pause haben. Sagt er, nee. Dann nimmt er mir mein Firmenfahrzeug. Dann hat er mir mein Firmenfahrzeug weggenommen. Und dann kurzer Sinn. Im Prinzip habe ich mich da dann für die Selbstständigkeit beworben und da hat es dann auch bei mir angefangen mit Afrika.
Okay, das frage ich gleich nach. Ich bin jetzt noch, ich habe immer noch nicht ganz verstanden. Also Neubiberg kam dann, gab es diesen Laden? Wurde der ausgeschrieben oder wie hast du dich da beworben? Oder wie
genau, nachdem ich halt fertig war in Trudering mit Sanitra, bei der Edeka ist es so, im Prinzip, du bewirbst dich erstmal auf die Selbstständigkeit bei der Zentrale. Und dann wirst du eingeladen, da kommen 30, 40 andere Leute und dann wird halt erstmal ein Test gemacht, dann wird eine Befragung gemacht und so weiter. Und bei der Befragung ist halt so, da stellen die da also Fragen wie zum Beispiel, wie stellen sie sich denn ihren Markt vor? Und dann sage ich, ja, ich bin auf dem Dorf groß geworden, das heißt, ich würde halt eher ein Dorf nehmen, wo halt dann so ein bisschen familienbezogener ist, wo ein bisschen familiärer ist, wo man halt den einen oder den anderen halt schon, was ich von Kind auf kennt und ich halt in der Stadt, wo du halt nur Stress hast. Erstens Parkmöglichkeiten, zweitens hast du immer irgendwelche anderen Leute, also nie Stammkunden oder wenig Stammkunden, das taugt mir halt alles nicht. Weil damals, wo ich aufgewachsen bin, war es halt so, da gab es den Sparmarkt, das war Familienunternehmen und die wussten, wenn ich Hausarrest hatte oder Zuckerverbot, das heißt, wenn ich dann in den Supermarkt gegangen bin, haben die gleich gesagt, nee, du darfst nicht, du hast Hausarrest und das war halt das Schöne. Da kannte halt jeder jeden und das versuche ich halt auch jetzt in meinem Markt zu machen. Ich glaube, ich liebe es halt einfach auch vor Ort zu sein. Ich liebe es, selber Dinge in die Hand zu nehmen. Bevor es halt ein Mitarbeiter von mir tut, aufräumen, sauber machen, fegen, mache ich das. Ich versuche eine Transparenz zu zeigen. Und deswegen dann auch Neubiberg, weil Neubiberg einfach so ist, wie ich aufgewachsen bin.
Ah, das ist interessant, weil ich muss dir auch meine Perspektive vielleicht sagen. Wir sind ja nach Neubiberg gezogen dann. Wir hatten das Häuschen gekauft, renoviert, durften dann nach Schweden für 5 Jahre. Und als ich zurückkam, fand ich es ein bisschen merkwürdig, weil ich dauernd gefragt wurde, ob ich schon im Edeka war. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, hä? Okay, also nee, ich war im Rewe, aber ich habe das nicht ganz verstanden, was die Leute mir eigentlich vermitteln wollten. Und es ging eben darum, dass dein Edeka natürlich sehr besonders ist. Da steckt sehr viel Arbeit drin, sehr viel Herzblut auch.
Ja.
Wie sieht dein Alltag aus?
Weil ja, das möchte ich nicht wissen.
Das ist ja kein Otto-Normal-Laden. Ich glaube schon, so einen Supermarkt normal aufrechtzuerhalten, ist schon eine Menge Arbeit, aber ich habe das Gefühl, bei dir kommen wir mal rein und es ist immer irgendwas umgestellt und irgendwas ist neu dazugekommen.
Ist ja wie bei dir zu Hause auch. Oder ja, wie bei einem zu Hause auch. Mhm. Das heißt, mein Laden ist mein Zuhause. Also jeder, der dort klaut oder jeder, der das nicht würdigt, schadet eigentlich mir. Und das, manchmal tut es halt weh, weil halt manche halt nicht mit der Arbeit so umgehen können oder sehen das nicht so, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Neubiberg, was das angeht. Die Leute sind super, ich komme mit allen eigentlich super aus. Und es geht auch gar nicht darum, dass jeder Neubiberg bei mir einkauft. Es steckt halt hinter meinem Laden eine komplett andere Philosophie. Und es hat eigentlich, deswegen weiß ich nicht, was du mich also noch fragst, aber ich könnte dir Dinge erzählen, dann würdest du auch meinen Markt verstehen. Und viele Leute verstehen meinen Markt nicht. Die sagen vielleicht, was weiß ich, okay, der ist abgespaced und der ist auch zu teuer oder die Preise sind woanders günstiger. Da sage ich, ja, warum? Keiner kennt den Markt wirklich, also sprich den Handel. Und der Handel ist nicht mehr das, was er mal früher war. Heutzutage ist es so, du kannst nicht mehr das kaufen für, wie soll man sagen, das, was mal drin war. Also wenn du dir anschaust, die Zutatenliste ist eine andere geworden, es sind andere Margen, es ist schlechtere Qualität mittlerweile, aber zu einem teuren Preis. Und ich versuche aber halt genau zu dem Ursprung wieder zurückzukommen. Ich versuche auch die Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, vernünftig zu bezahlen. Also teilweise Mitarbeiter bei mir haben teilweise, weil sie gut arbeiten, halt dreimal im Jahr eine Gehaltserhöhung gekriegt. Aber das kostet halt auch Geld. Und auch das, was wir an Arbeit und Zeit und Liebe reinstecken, kostet auch Geld. Und auch der Bauer, der das zum Beispiel anbaut, kostet auch Geld. Deswegen versuche ich Startup und kleine Unternehmen zu unterstützen, die nicht ausgebeutet werden von den großen Konzernen oder auch der Industrie.
Das heißt, da bist du auch relativ frei, weil das war auch so eine der Fragen, weil ich finde immer bei dir im Laden, man sieht halt sehr viele Produkte, die ich jetzt im anderen Edeka jetzt nicht sehe oder auch nicht im Rewe. Das heißt, und das war mir nicht ganz klar, weil es ist ja immer noch das Edeka-Schild drüber, aber irgendwie kannst du, glaube ich, freischalten, was du da reinnimmst, ja?
Und das ist das, was zum Beispiel viele nicht verstehen. Viele denken halt, dass das ein Franchise-System ist. Ist es nicht. Ich bin selbstständiger Kaufmann, ich habe einen Werbevertrag und ich habe einen Liefervertrag. Der Werbevertrag habe ich damals abgeschlossen, hätte ich nie wieder abschließen sollen. War am Anfang gut, weil du halt im Prinzip mit dem Namen Edeka wirbst. Und jeder kennt Edeka. Und was weiß ich, wenn du davor in Ottobrunn eingekauft hast beim Edeka, aus Neubiberg zum Beispiel, dann hörst du, ja, keine Ahnung, Neubiberg kommt jetzt in einen Edeka-Markt. Ach geil, dann brauche ich ja nicht mehr nach Ottobrunn fahren. So, das war schon mal am Anfang relativ gut, weil halt mich keiner kannte. So, und der Liefervertrag beinhaltet, dass ich 80% von der Edeka, also von meinem Konzern, auch die Firmen, die mit Edeka zusammenarbeiten, verrechnet wird. Und 20% davon kann ich selbst entscheiden. Das heißt, ich kann Bauern unterstützen, ich kann regionale, Familienverbände unterstützen, ich kann eigentlich so viel unterstützen, aber viele Supermärkte machen es nicht, wollen es nicht, weil es halt viel Arbeit ist und kein Geld bringt.
Ich wollte gerade sagen, also das heißt ja auch, man muss ja dauernd up to date bleiben. Also auch, du musst ja auch verstehen, okay, wer macht gerade was, wer liefert gerade was, wo gibt's was Lokales? Also auch das ist ja also, alles nochmal on top.
Ja, bei mir ist, weißt du, wenn du jetzt schon so lange dabei bist, über, was ich, das sind 23 Jahre jetzt schon mittlerweile, dann entwickelt sich das alles, es ergibt sich alles. Also ich bin mindestens einmal in der Woche auf dem Großmarkt, um die Qualität zu sichern. Ich persönlich, ich stehe morgens um 4 oder um 3, stehe ich auf und fahre auf den Großmarkt und probiere mich da durch. Und das, was mir schmeckt, das kommt bei mir in den Markt rein. Das, was mir nicht schmeckt, sage ich auch, kommuniziere ich auch. Und sage, sorry, du kannst gerne von mir aus die Heidelbeeren für 99 Cent haben, aber du unterdrückst erstens den Bauern, was ich gar nicht unterstütze. Du nimmst die Wasserrechte den Menschen weg und die Wegwerfgesellschaft ist halt auch noch mit dabei, weil für 99 Cent, weiß ich, wenn es nicht taugt oder nicht schmeckt, weil die Beeren zu hoch gezüchtet sind, dann schmeißt sie einfach weg. Und das ist alles das, was ich nicht möchte. Mein Laden ist der nachhaltigste Markt, und ich lehne mich wirklich nicht aus dem Fenster, ist der nachhaltigste Markt der Welt. Gebe ich dir Brief und Siegel.
Wow, und das sind Neubiberg.
Ja.
Also das finde ich richtig cool. Und ich habe das ja auch nicht gewusst. Ich habe irgendwann mitbekommen, da ist das Karoo.
Ja.
Hast du das von Anfang an mit? War das Konzept schon immer klar?
Nein,
vom Kaufen?
Gar nicht.
Nicht, oder?
Weil ich glaube, war erst ein Unverpacktladen.
Genau, erst war es ein Unverpacktladen. Ja. Das hat nicht. Wurde es nicht so angenommen?
Doch, das ist ja Corona zu verschulden, sozusagen. Okay. Ich glaube, 3 Wochen vor Corona oder sowas, bevor es losging, habe ich geöffnet. Und das lief super. Es war mega, weil halt alle Friday for Future zu den Demos gegangen ist. Jeder wollte im Prinzip die Welt neu gestalten, erfinden oder dementsprechend halt nachhaltiger machen. Und da war halt ein Unverpacktladen in Neubiberg, in der Fairtrade-Gemeinde, die eh sehr grün ist. Perfekt. Und dann kam Corona und dann ist es krass eingebrochen. Dann haben wir uns wieder gefangen und dann kam die Inflation. Und man denkt halt immer, unverpackt ist teuer, ist es aber nicht. Wenn man mal wirklich bei mir in den Laden reinschaut, dann ist es günstiger und auch bio, was ich nicht hinschreiben darf wegen der Zertifizierung, weil ich ein Wiederverpacker bin, als das Konventionelle. Gerade zum Beispiel beim Gewürzen. Wir haben es verglichen zum Beispiel, wir haben Bio-Gewürze. Da kostet der Pfeffer bei uns im Verkauf bio 30 Euro das Kilo. Und beim No-Name oder nicht No-Name, aber halt zum Beispiel, sagen wir mal, bei Ostmann oder bei Hardcorn, kostet 63 Euro, nicht bio. Das heißt, das Doppelte. Wir lassen uns halt oft immer täuschen von den Kiloangaben zu den Grammangaben. Und wir achten zum Beispiel sehr ganz selten bei diesen Etiketten auf rechts unten auf dieses Symbol Kilo oder Milliliter. Und da kannst du dann ausrechnen, ob ein Produkt teuer ist oder nicht teuer ist.
So, aber das Kahoo ist jetzt der Nachfolger vom Umverpackungsladen. Ist ja auch nicht einfach nur ein Kaffee. Magst du da noch mal ein bisschen dazu erzählen?
Ja, im Prinzip ist eigentlich das Kaffee und das, was ich gerade vorher schon erwähnt hatte, das Nachhaltigste. Also mein Markt ist das Nachhaltigste, was es wirklich auf diesem Planeten eigentlich gibt. Natürlich gibt es auch einige Supermärkte, die die Lebensmittel verarbeiten und dann im Café anbieten oder in einem, was weiß ich, als Küche oder sonst irgendwas. Aber mein Markt ist so konzipiert, dass wir keinen Müll produzieren. Das heißt, wir haben vorne im Eingangsbereich haben wir einen Verschenker, also wo wir Ware verschenken. Für Tiere oder für auch Menschen, was weiß ich, Äpfel, Birnen und so weiter, oder auch Dinge, die abgelaufen sind. So, dann Punkt 2. Fängt es eigentlich schon bei der Bestellung an. Das heißt, ich disponiere so, dass auch Dinge mal ausgehen, wie zum Beispiel bei den Eiern. Ich bestelle viel Eier am Montag und dann lasse ich die ausgehen, weil ich halt nur Top-Bio-Eier habe und keine 0815 Bodenhaltungseier oder so, sondern wenn der Kunde nicht dieses Ei kriegt von diesem einen Bauer, kann es von dem nächsten nehmen, die genauso gut sind. Aber ich versuche, alle Bauern zu unterstützen. Dann geht es weiter. In der Obst- und Gemüseabteilung ist oben eine Echtmoosdecke, die dafür sorgt, dass in dieser Obst- und Gemüseabteilung 3 Grad Kälte ist. Das heißt, ich spare dadurch, man sagt so zwischen 10% und 15% an Obst- und Gemüseabfall. So, dann habe ich halt noch im Prinzip die Dinge, die ich halt dann noch stark reduziere. Also auch wirklich, dass ich dem Ding noch einen Wert gebe, auch wenn es nur 50 Cent ist, dass der Kunde dafür was bezahlt hat. Nicht, dass ich mir die Taschen voll mache, das möchte ich nicht, sondern es fließt sowieso alles in meine Projekte, sondern es geht darum, dass der Mensch einen Wert noch für dieses Produkt hat. Er sagt, oh, ich habe 50 Cent dafür bezahlt, mir schmeckt es nicht, ich gebe es aber meiner Schwester oder meinem Nachbar oder whatever. So, und dann habe ich das Café. So, das heißt, alle Dinge, die jetzt bei mir zum Beispiel im Obst- und Gemüsebereich oder auch im Trockensortiment anfallen, die ich im Café verarbeiten kann, nehme ich mit rüber, um wieder frisch Produkte in meinem Laden zu haben. Das heißt, ich werde jeden Abend, nehme ich zum Beispiel die Tomaten vom Vortag raus, verarbeite die drüben im Café für leckere, karamellisierte Tomaten für das Avocado-Brot zum Beispiel. Aber dafür habe ich am nächsten Tag wieder frisch für die Kunden die Top-Ware als Tomate. Und zu dem Ganzen habe ich noch 2 Dinge, die es nicht so auf dieser Welt gibt in einem Supermarkt. Ich habe eine Wurmkiste, wo wir im Prinzip unseren eigenen Dünger produzieren für die ganzen Pflanzen, die wir haben.
Weil du hast tatsächlich Pflanzen auch, ne? Du hast ja die Schränke hinten, wo dann auch wirklich Frischware in Töpfen steht. Das ist von euch,
nee, das nicht? War ja nicht mehr. Du meinst das, das Indoor-Farming, die Firma ist leider pleite gegangen.
Okay.
Da war es schon lange nicht mehr da. Nee. Das ist, glaube ich, schon 3-4 Jahre her oder so. Doch.
Nee, da meine ich das nicht. Das kann aber nicht sein.
Doch, das ist ein
Schritt. Aber wofür nimmst du dann die Erde? Also wenn du die Erde...
Das ist Dünger. Also das ist Dünger, das ist flüssiger Dünger, das ist wie Gold. Das ist komprimierter Kompost sozusagen, das, was du zu Hause hast als Komposthaufen, sammeln wir sozusagen auf, fangen wir auf und geben es sozusagen unseren Pflanzen, die wachsen und gedeihen. Auch die wir einkaufen, zum Beispiel beim Blumengroßmarkt, die werden damit gedüngt. Und dann kommt jetzt etwas, das was ganz neu ist, das gibt's noch gar nicht. Also es gibt es schon, aber es gibt, ja, es gibt es aber noch nicht in einem Supermarkt. Und wir sind der erste Supermarkt, der das hat oder auch mitentwickelt hat, mit unter anderem eine We-Earth-Maschine. Das heißt, eine Maschine, die innerhalb von 24 Stunden über Mikroben alles Organische zersetzt. Fleisch, Wurst, Baumwolle, egal was, Joghurt, Milch, das kommt alles in die Maschine rein und die Mikroben zersetzen das Ganze und innerhalb von 24 Stunden wird daraus Erde. Das heißt, ich habe gar keinen Biomüll mehr, sondern es kommt daraus reine Erde. Komprimierte, konzentrierte Erde, die du dann mit Erde vermischt, um halt dann einfach den perfekten Boden zu haben. Und das ist einzigartig in Deutschland. Wenn nicht sogar weltweit eigentlich.
Wow. Und das alles bei uns in Neubiberg.
Ja, und das sehen die wenigsten. Also viele denken immer, ja, Photovoltaikanlage ist super. Natürlich, das fehlt mir halt noch. Oder Wärmerückgewinnung habe ich. Aber Photovoltaikanlage fehlt jetzt noch, zwecks dem Strom. Aber dann wäre es halt Nonplusultra. Aber das ist halt eine Investition und das Gebäude gehört nicht mir. Aber das wäre das Nonplusultra. Mhm. Aber viele denken halt immer mit Nachhaltigkeit, was weiß ich, das gehört die Photovoltaikanlage, das ist das Nachhaltigste. Nein, es ist nicht. Lebensmittel, die zum Beispiel weggeschmissen werden, das ist, sag ich mal, Energieverlust hoch 10. Und wir schmeißen so gut wie gar nichts weg. Also wirklich, es ist minimal. Und auch von der Disposition, wenn du bei mir in meinen Laden kommst, kann jeder gerne in meinen Laden kommen und mich auch ansprechen, kann bei mir ins Lager gehen, es ist leer. Und dann frag mal andere Supermärkte, die haben mindestens 10-15% an Warenbestand, was sie im Laden haben, im Lager. Warum? Es ist totes Kapital. Nicht nur Kapital, sondern es sind Lebensmittel mit Energie verbunden. Und das sehen wir halt zum Beispiel nicht. Und diese 10-15%, die habe ich nicht. Das heißt, die brauche ich nicht, weil die halt dann ablaufen. Und dadurch, dass halt die Industrie halt gesagt hat, oder oft bei vielen Produkten ein kurzes MAD machen, um den Durchlauf zu schaffen, schmeißt man halt alles weg. Das gibt es bei mir nicht.
Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt, ja. Wenn man dir zuhört, hat man ja das Gefühl, du läufst irgendwo rum und hast dauernd Ideen, wie man etwas nachhaltig mal oder besser machen kann. Ja. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Was wäre denn das Erste, was dir in Neubiberg selber auffällt, wenn du so bei uns durch bist? Hast du da eine Idee zu sagen, der Gemeinde Neubiberg, der könnte eigentlich das und das gut stehen? Oder denkst du, wir sind schon nicht so schlecht unterwegs in Neubiberg?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, und ich möchte mich da jetzt nicht so arg aus dem Fenster lehnen. Ich habe mir mal stark überlegt, wirklich mal zu kandidieren als Bürgermeister, aber ich habe keinen Bock. Ich schaffe es einfach nicht, weil es mir einfach zu langweilig ist, glaube ich. Ich bin einer, der macht. Das heißt, ich würde zum Beispiel allein schon wir haben geile Spielplätze, aber die sind so ein bisschen runtergekommen. Punkt 1. Dann der Umweltgarten. Wir haben einen fucking Umweltgarten. Welche Gemeinde hat einen Umweltgarten mit Tieren? Da müsste viel mehr investiert werden. Was in Neubiberg einfach fehlt, ist im Prinzip die Gemeinschaft für die Familien wieder. Wir sind eine Gemeinde mit Familie. Wie viele Familien sind denn hier? Oft, wenn du halt irgendwo in andere, Neuperlach oder sowas geht, das sind ganz viele Einzelzimmerwohnungen oder halt Singles oder Paare. Aber wir haben fast nur Familien. Wir machen zu wenig für Familien. Wo ist dann zum Beispiel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was kein Geld kostet, wenn die Gemeinde halt mal sagen würde, hey, wir bieten samstags für die Familien Sport an. Kostenlos, da kommt ein Personal Trainer, der kostet mich einen Hunni am Samstag. Wenn die Gemeinde mir, die Menschen, die in meiner Gemeinde für mich wirtschaften, ich meine, wir sind ja ein Unternehmen, oder die Gemeinde ist ja ein Unternehmen, wenn die mir nicht 100 Euro am Samstag wert sind, dann vergesse ich mich. Und das, ich meine, wenn ich Bürgermeister wäre, dann wäre es mir wichtig, dass den Menschen, die da sind, dass es denen gut geht, dass sie sich sicher fühlen. Genauso auch Gewerbebetreibenden. Also sprich, dann müsste ich halt ein System entwickeln, dass die Leute nicht auswärts einkaufen oder im Internet, sondern bei uns lokal. Dann müsste man das halt fördern, subventionieren oder halt irgendwie ein System erfinden, wo halt mehr im Kern bleibt. Mehr Veranstaltungen machen, mehr Attraktivität für den Bürger. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ein Eisfahrrad mir gekauft, damals zu Corona-Zeiten. Hat mich 7.500 Euro gekostet. Aber ich fand es geil einfach, das Ding voll zu packen mit Eis und dann einfach in der Straße rumzufahren und einfach Eis zu verteilen. Das hätte ich auch als Bürgermeister gemacht, weil es geil ist, wenn ich im Prinzip das Oberhaupt bin, dafür zu sorgen, dass es meinen Freunden, meinen Nachbarn, die Menschen, die dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich ihnen das wieder zurückgebe.
Ja, das merkt man. Ich wollte nämlich jetzt gleich zum nächsten Thema. Du bist zwar nicht der Bürgermeister, aber
Nein.
wie wir, du kandidierst auch nicht. Wir haben einen ganz guten Kandidaten. Aber ich weiß, dass du Philanthrop bist. Du hast jetzt ein paar Mal Afrika mal gedroppt. Möchtest du da mal drüber reden? Weil ich glaube, da ist eine ganz bestimmte Connection auch bei dir.
Ja, Afrika hat für mich ja eigentlich alles verändert. Afrika ist für
Wann bist
mich.
du nach Afrika? Also wann hat sich das ergeben?
Also Afrika hat sich ergeben, bevor ich noch selbstständig geworden, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich nach Afrika gegangen, auch durch einen Beziehungsaus. Aber da war ich mit einer Person nur einen Monat zusammen, wo ich gedacht habe, das ist die Liebe meines Lebens, wie so immer. Und das hat mich aber so krass getriggert, dass ich auch wieder einen Cut brauchte und ich musste aber anders anfangen. Ich wollte nicht schon wieder einen Teppichwechsel machen, eine neue Stadt ziehen oder sonst irgendwas, weil es ja auch nur ein Monat war. Aber ich wollte halt einfach was anfangen mit mir. Und dann habe ich mich bei einer Organisation sozusagen beworben. Du musst dich ja heutzutage bewerben. Habe ich mich beworben für einen Monat nur. Das ist auch relativ wenig. Normalerweise, wenn du ein Volontär bist, mindestens 3 Monate. Sonst nehmen die dich nicht. Und du musst halt Geld zahlen. Und ich habe halt eine Absage gekriegt, weil ich männlich bin und weil ich halt nur einen Monat Zeit hatte. Und dann bin ich denen aber so auf den Sack gegangen, bis ich dann irgendwann mal ein persönliches Gespräch hatte mit der Gründerin. Und die hat mich dann eingeladen nach Wien. Und die hat dann dafür gesorgt, dass ich also in der Zeit, wo ich Geburtstag hatte, im Oktober, dass ich dort die Möglichkeit habe, einen Monat lang mein Praktikum, oder nicht Praktikum, aber halt meine Volontärzeit zu machen. Da habe ich Mathematik, Sport und Musik in einer Schule unterrichtet. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich mein Leben verändert.
Inwiefern?
Positiv. Oh Gott, ich muss. Das ist halt für mich eine der schönsten Zeiten gewesen, weil ich im Hier und Jetzt gelebt habe. Kein Handy. Ich habe lachende Kinder gesehen. Menschen, die sich unterhalten, du hast gemeinsam gegessen, du hast nach der Schule hast du gespielt, du hast die Zeit vergessen. Und das habe ich so krass mitgenommen in die hier Welt, weil es sind zwei unterschiedliche Welten. Du kannst sie nicht vergleichen. Und ich war da zum ersten Mal ein freier Mensch.
Okay, und das war, wie alt warst du da?
29.
29. Und du hast du da immer noch über das NGO, für das du da unterwegs warst, ist das die Connection oder hast du da inzwischen mehrere Projekte in Afrika? Ist es
Nein, ich habe halt gemerkt, auch bei dieser Organisation, dass viele Organisationen einfach Dreck am Stecken haben. Und ich habe halt über die Jahre, habe ich halt, also das sind jetzt 10, 11 Jahre oder 12 Jahre, sind es fast, wo ich jetzt schon dort bin. 13 Jahre. Nee. Lange auf jeden Fall. Nee, 10 Jahre sind es knapp. Auf jeden Fall habe ich halt einfach gemerkt, dass viele Organisationen halt mit dem Leid der Menschen sozusagen Geld verdienen möchten. Und ich habe mich damit einfach nicht identifizieren können. Es geht einfach nicht. Und auch, dass wir denken, wir Weiße oder wir Europäer, dass wir den Afrikanern zeigen müssen, wie sie leben können oder wie das Leben auszusehen hat, das ist total Bullshit. Also wirklich, sorry, dass ich das sagen muss, aber wir leben falsch. Wir sind krank. Wir haben psychischen Stress. Wir rennen irgendeinem Idol hinterher. Dort unten ist genau das Gegenteil. Dort bist du ein freier Mensch. Ich meine, jedes Mal, wenn ich dort unten in Afrika bin und auf das Motorrad sitze, bin ich frei. Ich kann überall vorbeifahren. Wenn ich morgens aus meinem Dorf rausfahre und durch den Garten von meinem Nachbarn fahre, winkt er mir und grüßt mich. Und ich sage, ich grüße ihn zurück und winke auch zurück. Das ist eine Art Freiheit, dass sich jeder frei fühlt. Hier in Europa oder in Deutschland wird dir alles vorgeschrieben, wo du parken darfst und wo nicht. Und wenn du falsch parkst, kriegst du sofort Strafe. Das heißt, wir entwickeln Ängste. Das gibt es dort nicht. Die einzige Angst, die die dort unten haben, dass sie vielleicht am Tag keine Arbeit haben, dass sie ihre Familie nicht ernähren können. Selbst dann sind sie nicht verbittert und wütend und sauer.
Ja, da weiß ich schon, was du meinst. Und wenn du heute dahin fährst,
Ja.
wie oft machst du das? Bist du
Viermal im
dann
Jahr.
viermal im Jahr? Und
Ja.
immer mit einer Mission oder gehst du auch hin, einfach nur die Leute zu sehen und
Nein, für mich hat es die letzten Jahre nur Urlaub gegeben, sozusagen, wenn ich in die Berge gefahren bin oder mit meiner Freundin damals. Aber ansonsten war für mich eigentlich immer Projekte. Egal was es war, weil es für mich einfach schöner ist, als in ein Land zu gehen und in ein Hotel zu gehen und zu sehen, wie die Menschen dort leben. Aber ich lebe halt im Luxus und Saus und Braus, sondern ich will es verstehen. Warum leben wir hier so und warum leben die hier so? Und da versuche ich, diesen Mittelweg zu finden. Ich bin hier aufgewachsen, in der westlichen Welt, habe jetzt die andere Welt gesehen und ich kann jetzt nicht das Extrem machen oder das Extrem machen, sondern ich muss für mich persönlich einen Mittelweg finden, dass ich im Gleichgewicht bin. Und das war halt zum Beispiel für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und jedes Mal, wenn ich dort runter fliege, komme ich mit neuen Erkenntnissen zurück.
Und wenn du rüberfliegst, geht's dir da, also nimmst du da Geld mit? Baust du da was? Oder wie ist so die Unterstützung in
Jeder
diesem Dorf
einzelne
an?
Neubiberg unterstützt meine Projekte. Jeder einzelne Neubiberger, der bei mir einkauft, unterstützt all das, was ich tue. All die Menschen, denen ich geholfen habe, alle Tiere, die wir geholfen haben oder gerettet haben. Ob ich jetzt das gemacht habe in Afrika, ob ich das in der Ukraine mache, ob das in der Slowakei ist, ob das, egal wo ich auf dieser Welt bin, auch in Deutschland helfe ich ganz vielen Menschen. Das unterstützt jeder Einzelne, der bei mir einkauft.
Und wo holst du diese Motivation her?
Mir
Also
geht's.
ich bin auch jemand, also ich helfe gern. Ich habe auch jetzt die letzten Jahre immer mehr gespürt, es wird immer mehr, weil man auch ein bisschen verzweifelt so ist. Bei uns läuft vieles nicht so rund, finde ich. Und viele Dinge werden jetzt auch lauter, auch in Deutschland, die ich nicht gerne höre. Und ich denke, das ist auch nicht das, was wir sein wollen als Deutschland und sein können vor allem. Aber ich muss auch sagen, es gibt schon Tage, wo du das ein oder andere vielleicht schlechte Feedback kriegst oder einen Rückschlag hast bei den ganzen Sachen, die du versuchst zu treiben. Und viele Menschen vergessen auch, dass es natürlich alles so freiwillig ist, ne? On top. Es ist ja nichts, wo man, das macht man eigentlich aus dem Innersten raus. Aber manchmal ist es trotzdem schwer. Wo kriegst du jetzt die ganze? Ich höre von dir nur, du arbeitest den ganzen Tag.
Das ist nicht wahr. Also, du musst so sehen, mein Tagesablauf ist lange. Also, teilweise stehe ich morgens um 5 oder um 4 auf, je nachdem. Ich bin auch, aber auch gar kein Frühaufsteher. Und ich sehe meine Arbeit nicht als Arbeit, sondern als mein Zuhause. Und da arbeite ich halt und tue das halt gestalten, dass, wenn Freunde kommen, also jeder Kunde ist bei mir ein Freund, der dann halt bei mir einkauft und dann gehe ich mit meinen Hunden raus, dann komme ich wieder zurück in die Arbeit oder bin dann im Café, bin dann in der Küche, hilft dann in der Küche, dann gehe ich wieder rüber, dann arbeite ich wieder da. Ich fühle mich nicht zu verpflichtend, etwas 100% umzusetzen und auch als Arbeit zu sehen, sondern ich sehe das eher so als, ich sage es mal ganz grob überspitzt, Vergnügen. So, und ich bin dann auch in den Bergen oder, was ich jetzt ist Winterzeit. Bevor ich zum Beispiel anfange zu arbeiten, um 7 oder um 8, bin ich erstmal am Spitzingsee, mache eine Snowboardtour mit meinem Hund, power den aus, gehe dann arbeiten 2, 3 Stunden, gehe dann wieder mit ihm Gassi, lege mich vielleicht dann in die Sonne 1, 2 Stunden und dann gehe ich wieder arbeiten. Und so zieht sich das über den Tag und dann abends um 20 Uhr oder sowas gehe ich noch eine Runde klettern oder bouldern. Mittlerweile habe ich eine eigene Kletterwand bei mir im Supermarkt, wo ich selber trainiere. Und das habe ich ja auch so eingerichtet, dass ich selber da drin trainiere. Und ich habe ja zu Kriegszeiten, also vor fast 4 Jahren, Anfang des Krieges, wo ich einer der ersten war, die in die Ukraine reingefahren bin.
Da wollte ich auch noch
Ja.
mal nachhaken, das Ukraine, ich sage, ich will es nicht Projekt nennen, weil es
Ja.
ist ja mehr als ein Projekt nur. Das heißt, du hast da Laster vollgepackt und bist, also
Nein,
du hast
gar
gehört,
nicht.
da ist jetzt Krieg und wie hat das
Nein,
jetzt,
nein, nein, nein.
wie
Nein,
ging
nein.
das los?
Also im Prinzip ist es eigentlich so gewesen, nachdem ich in Afrika war, habe ich dann angefangen, barfuß zu laufen. Das ist auch ein ganz großes Thema in Neubiberg. Ja, der läuft barfuß das ganze Jahr über.
Das ist wie der T-Shirt, Junge. Meine Tochter und ich, wir sehen einen Jungen, der, vielleicht hört er ja zu, der ist Winter, Sommer, ganz egal, kurze Hose, T-Shirt unterwegs. Dann
Ja.
bist du jetzt der Barfußmann und er ist der T-Shirt-Junge.
Ja, so schaut's aus. Und ich hatte ja halt auch keinen Fernseher und keine Nachrichten. Ich habe alles ausgeblendet, weil du hörst halt nur noch Müll. Also das ist ja nichts mehr Produktives, wo du irgendwas dazulernen kannst. Auf jeden Fall kam dann eines Tages, glaube ich, am 26.02. oder sowas, kam ein Mitarbeiter zu mir her oder sogar am 28.02., glaube ich. Da ist ja die Ukraine überfallen worden von den Russen. Und dann sagt ein Mitarbeiter zu mir, ja, hey, übel, Krieg bricht aus, wahrscheinlich Dritter Weltkrieg und so weiter. Ich sage, was labert denn ihr alle hier für einen Scheiß? Mhm. Was ist denn los bei euch? Ja, Ukraine. Ich wusste nicht mal, wo Ukraine ist. Mhm. Dann habe ich das mal gegoogelt. Ich so, oh fuck, das ist ja nur 1000 Kilometer entfernt. Mhm. Und dann hab ich mir angefangen, an dem Abend um 20 Uhr, habe ich mir dann die Videos und die Reportagen angeguckt und so weiter und habe dann gemerkt, okay, krass, die brauchen Hilfe. Und da wir halt auch in Corona geholfen haben, ich meine, ich bin immer mit Projekten aufgewachsen. Und wir haben immer schon Menschen unterstützt. In Neubiberg.
Also du bist auch aufgewachsen. Ich wollte gerade fragen, wo kommt das her? Hast du schon Eltern, die unterwegs waren?
Wir waren Selbstversorger. Wir haben alles zu Hause selber angebaut. Wir hatten eine eigene Straße, die hieß dann Herzschäckstraße, weil mein Opa, Onkel und so weiter alles da drin gewohnt hat. Deswegen, also da konnte ich mich dann schon in den ganzen Projekten dann auch wiedersehen, weil es mir halt einfach auch Spaß gemacht hat. Und dann, nachdem ich halt mich da wirklich komplett informiert hatte, wie die aktuelle Lage dort ist, habe ich gesagt, okay, alles klar. Ich habe nicht mehr lange drüber nachgedacht, sondern habe meinen Hund gepackt ins Auto. Es war dann 22 Uhr. Habe mein Auto vollgepackt, mein Land Rover, mit Lebensmitteln, mit Brennzeug, mit Wärmesachen und allem möglichen drum und dran. Habe das Auto vollgeklatscht. Habe währenddessen mit meiner Freundin telefoniert und habe gesagt, hey, Schatz, ich muss da jetzt hinfahren. Ich muss die versorgen. Ich will wissen, was da los ist. Und die stand voll hinter mir und hat das auch unterstützt. Und währenddessen habe ich dann auch meinen nächsten Arbeitstag oder die nächsten Arbeitstage schon kommuniziert, hey, ich bin nicht da, und habe dann gesagt, hier, das habe ich gemacht und das und das. Das heißt, es war alles geregelt und dann bin ich in die Ukraine gefahren oder zumindest erstmal nach Polen gefahren. Ich wusste ja gar nichts. Nichts. Ich wusste nicht, wohin. Sagen. Gar nichts.
Also man geht Richtung, okay, grobe Richtung, aber ich meine, wo fährt Projekt, man da hin? Wo kann man Sachen abladen?
Jedes Projekt, was du auf dieser Welt startest, fängt genauso an. Du musst es einfach machen. Mhm. Und wenn du dann dort bist, dann lernst du Menschen kennen. Und so geht dann die ganze Geschichte einfach weiter. So, und wo ich dann im Medica war, habe ich halt gesehen, wie die Menschen da fast erfroren werden, weil es war unfassbar kalt. Und ich hatte eine Jacke an bis minus 20 Grad und es war so kalt, also ich bin Kälte gewohnt. Und das war unfassbar kalt, dass die Menschen dann angefangen haben, Klamotten zu verbrennen, um sich warm zu halten. Und die Lage dort war einfach katastrophal, weil halt Polen nicht darauf ausgelegt war. Auch die ganzen Grenzübergänge waren nicht dafür ausgelegt. Und ich wusste halt nicht, was ich tun sollte. Und dann habe ich irgendwann mal Leute angesprochen, die halt fast erfroren wären, dass die bei mir in meinem Auto schlafen konnten. Und dann habe ich sie gefragt, wo sie denn herkommen. Sagen sie, ja, sie sind 3 Tage gelaufen von Kiew an die Grenze. Das sind 800 Kilometer. Mhm. In 3 Tagen sind die gelaufen, weil die Russen von oben von Tschernikow einmarschiert sind. Mhm. Über Tschernobyl und so weiter. Mhm. Und dann habe ich die bei mir in meinem Auto schlafen lassen und dann am nächsten Tag haben die polnischen Organisationsleute oder die Volunteers haben dringend gefragt, ob ein Freiwilliger da wäre, um Medizin und ärztliche Versorgung nach Lemberg zu fahren. Mhm. Keiner hat sich gemeldet gehabt. Keiner wollte fahren und dann nicht irgendwann mal so, ich fahre. Mhm. Ich hatte aber meinen Hund noch dabei. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht mit meinem Hund in die Ukraine fahren. Wenn ich sterbe oder wenn mir was passiert, bin ich ja für meinen Hund verantwortlich. Also sprich, würde ich ihn mit in den Tod nehmen, das kann ich nicht verantworten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einer wildfremden Person bei einer Organisation meinen Hund anvertraut. Mhm. Ich habe nicht drüber nachgedacht.
Du hast deinen Hund wieder bekommen, oder?
Ja, ja. Den habe ich jetzt 6 Jahre.
Okay, okay.
Und ich bin dann, mein Auto wurde dann vollgepackt, also vollgemacht mit den ganzen Arzneisachen und allem möglichen drüber dann und dann bin ich an die Grenze gefahren. Keine war an der Grenze. Ich war das einzige Auto, was reingefahren ist. Der Grenzkontrolleur hat sich an den Kopf gefasst und gesagt, was machst du denn? Mhm. Ich will reinfahren. Sagt er, bist du dir sicher, dass du hier reinfahren willst? Sag ich, ja, ich habe Ware dabei. Okay, dann viel Spaß. Es war niemand da. Mhm. Einer hat mich kontrolliert. Und dann, wo ich dann drin war, ich muss euch echt sagen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mhm. Ukraine ist, wenn du über die Grenze gehst, bei Medica 50 Jahre auch optisch einfach zurück. Mhm. Ich habe da Dinge schon allein, wo ich drüber gefahren bin, habe ich mir nicht vorstellen können. Das ist wie wenn du den Film Narnia kennst. Das sind die Kinder, die dann durch eine Tür gehen und in einer komplett anderen Welt sind. So habe ich mich gefühlt, aber nicht positiv, sondern negativ. Mhm. Kinder, Frauen mit Waffen, wirklich aus der DDR-Zeiten, also wirklich in einem ganz dunklen Grau, Grün und war einfach nicht schön. Jedes Haus war einfach kaputt, aber so sind da halt die Menschen dort, die halt dort gelebt haben, was jetzt an sich nicht schlimm ist, weil wir halt anders nur aufgewachsen sind. Ich kenne es halt nicht anders. Jetzt sage ich ganz ehrlich, Ukraine ist ein wunderschönes Land und die Menschen sind unfassbar herzig. Und das war halt so der Punkt, wo ich dann an der Grenze war, drüber gestreitet bin, ist mir erstmal bewusst geworden, ich weiß ja gar nicht, ob ich mal jemals wieder zurückkomme. Und das war für mich so ein Moment, ich so, was hast du da eigentlich gemacht? Ich habe davor nicht drüber nachgedacht. Und als ich drüber war, habe ich gesehen, wie Menschenmassen und Autos und was weiß ich, was alles in Richtung Grenze gesprintet ist. Ist kilometerlanger Stau. Ich bin nach Lemberg gefahren, es waren knappe 43 Kilometer Stau an den Grenzübergängen. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder nach Hause kommen. Nie wieder, ich werde nicht rauskommen. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar,
Und
jetzt
trotzdem
mal.
fährst du
Ja,
weiter.
ich konnte jetzt nicht mehr zurück. Und dann habe ich gesagt, okay, ich tue jetzt meine Mission absolvieren, fahre zurück und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bin nach Lemberg reingefahren, zum allerersten Mal Luftalarm. Die ersten Kampfjets über uns drüber geflogen, also über mir. Und ich dann erstmal Panik, also nicht Panik unbedingt, aber für mich war es ein ungewohntes Gefühl. Und ich habe mich einfach nicht so sicher gefühlt eigentlich am Anfang. Und dann habe ich halt die Sachen abgeliefert und da die Menschen aber dort relativ entspannt und locker waren, habe ich mir gedacht, okay, das gibt's ja nicht. Also Flugalarm ist und die laufen alle noch auf den Straßen rum und kaufen ein und so weiter. War ein bisschen crazy. Und dann war meine Mission vollbracht. Ich habe meine Sachen abgeliefert und dann bin ich zurückgefahren. Und dann stand ich im Stau und habe gesagt, ich kann jetzt hier nicht stehen. Ich werde meinen Hund nie wiedersehen. Ich weiß nicht, wann ich rauskomme. Und dann habe ich dann Internet gehabt und dann habe ich einer vom Fernseher hat mich dann angerufen gehabt, mit dem ich halt über den LAN schon immer in Kontakt war. Da hat gesagt, hey Robin, du bist ja in der Ukraine, magst du nicht mal dich irgendwie live schalten und so weiter? Und naja, dann habe ich gesagt, ja. Aber ich musste halt mehr an die Grenze, weil ich dann einen besseren Empfang hatte. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt mache ich es einfach so. Ich fahre an allen vorbei, ich bin der Einzige mit einem deutschen Schild. Habe Warnblinklicht angemacht und bin an allen vorbeigefahren. Und die haben mich auch alle weitergewunken. Die haben alle gesagt, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Und da habe ich schon gemerkt, welchen Stellenwert wir eigentlich haben im Verhältnis zu anderen Menschen.
Schlimm, gell? Wenn
Das
man
ist
das
krass.
erste Mal, ich weiß, was du meinst, wenn man das mal spürt, das
Ja,
ist
dass du denkst, du bist was Besseres. Ich war nichts Besseres, aber sie waren halt einfach nur froh, dass Menschen von außerhalb geholfen haben. Und die haben es halt immer gefeiert, egal wann ich reingefahren bin, die haben uns immer durchgelassen. Immer. Die haben immer gesagt, die haben sogar teilweise gehupt und haben uns wirklich, boah, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das sind so Erlebnisse, warum ich diese Projekte mache. Die Emotionen, die kann dir keiner nehmen. Das ist unfassbar schön. Ich sage schon, mittlerweile ist es einer der schöneren Gefühle, so etwas zu erleben.
Weil ich muss jetzt sagen, weißt du, ich werde immer verarscht. Ich bin schon sehr nah am Wasser gebaut, aber ich merke auch, dass es dich auch sehr berührt, wenn du darüber redest, immer noch, dass es ja ein wichtiger Teil in deinem Leben ist.
Ja.
Also dann hast du schon zwei Großprojekte, weil Afrika viermal im Jahr, Ukraine, es ist immer noch Krieg. Du hast bestimmt jetzt inzwischen da auch schon Freundschaften
Ja,
wahrscheinlich
ja.
über die ganze
Ja,
Zeit.
und auch viele Menschen verloren,
Ja, auch.
ja. Ja. Soldaten, Bekanntschaften, Dörfer, Städte, die wir bereist haben oder dementsprechend evakuiert haben oder auch Kassationen dort durchgeführt haben, um die Tiere zu schützen. Selbst die sind in Schutt und Asche. Schicksale, die du gesehen hast, Frauen und Kinder, die vergewaltigt worden sind. Leichen, die wir gerade im Prinzip, die Befreiung von Butscha, die Befreiung von Lyman, Izum. Wir waren 2 Tage später, waren wir drin. Da hast du noch gesehen, wie die Leichensäcke noch zugemacht werden von den Soldaten, von den Anwohnern. Ist teilweise in Städte reingefahren, da hat es so krass nach Verwesung gerochen. Man konnte kaum die Luft anhalten, weil es so krass gestunken hatte. Ja, das hast du halt alles miterlebt. Und das prägt einen auch.
Dann will man vielleicht umso mehr in dem Umfeld, wo man zu Hause ist, bringt man dann die Kraft auf, so was Schönes zu gestalten, ne? So ein Markt, wo die Leute zusammenkommen und ja, du gestaltest es ja richtig, dass man auch hingehen will und dass man da Zeit verbringt, etc.
Ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Ich möchte zeigen, auch mit diesem Markt, dass es geht, es funktioniert. Man muss nicht diesen Weg gehen von Digitalisierung, von schlechtem Essen, von überfüllten Supermärkten, von Freundlichkeit von Mitarbeitern. Geh doch mal heutzutage in den Supermarkt. Keine Ahnung, Beispiel heute. Ich habe mir heute 2 neue Hosen gekauft im Jack and Jones und Boxershort und so weiter. Die Mitarbeiterin am Rumwurschteln und ich sage so, hey, Entschuldigung, ich würde gerne zahlen. Keine Reaktion. Da habe ich gesagt, okay, ich will nicht unfreundlich sein und so weiter, stelle mich an die Kasse hin und so weiter und warte halt einfach. Habe dann halt im Internet, glaube ich, nach einer Wohnung gesucht oder sowas und habe halt einfach gewartet, weil ich bin halt niemand, der denjenigen unter Druck setzt. Und dann kam es halt irgendwann mal und so ein bisschen so pumpig, so, ja, möchtest du zahlen, oder? Ich so, ja, das wäre schön. Und genau das ist halt der Punkt, ich möchte halt in meinem Laden zeigen, dass es halt anders geht. Dass wenn du Hilfe brauchst als Kunde, wenn du heute nicht zahlen kannst zum Beispiel, dann zahl halt morgen. Oder, keine Ahnung, das Kahoot zum Beispiel ist kostenlos für Menschen, die diesen Raum haben möchten. Ob das jetzt für Schulungen ist, für einen Podcast oder für Yoga, für einen veganen Club oder sonst irgendwas, ist es für jeden kostenlos. Ab 17 Uhr, wenn wir nicht mehr drin sind, kann der Raum gemietet werden. Die einzige Bedingung ist kein Tierleid. Das heißt, wenn es ein Catering ist, dann muss es vegan sein. Das können wir auch übernehmen, weil wir gut kochen. Aber ich möchte den Menschen was. Das
wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja,
das wissen wir nicht. Wie erfährt man das? Ja, hier im Podcast vielleicht.
Ja, und wer mag, darf dann zu dem, dem man halt dann drüben diesen Raum, dieses Kahoot mietet, kann auch dann zusätzlich den Erlebnispark Edeka Herzschick mit dazu buchen. Das kostet auch nichts. Das heißt, wer mal ein Event planen möchte abends, ob das jetzt ein Geburtstag ist, und der die Leute überraschen möchte, spricht mich an und kann zusätzlich One Night in einem Supermarkt verbringen.
Wow. Ja. Aber ich werde dich ansprechen wegen dem Raum, weil
ja,
ich suche nämlich gerade einen. Das ist super praktisch.
Ja.
Okay, Robin, da hast du jetzt schon sehr viel von dir erzählt. Ich habe noch eine Frage
als
Supermarktbetreiber.
Yes.
Gibt es zum Beispiel etwas, das so Neubiberg-spezifisch ist? Gibt es irgendein Produkt, wo du sagst, die Neubiberger, die hauen die Erdbeeren weg wie sonst was? Oder die bestimmte Schokolade oder irgendwas, was dich überrascht hat, was in diesem Sortiment speziell in Neubiberg?
Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, bei mir kaufen nicht nur Neubiberger ein, eher die Leute gehen eher zum Rewe, weil sie, glaube ich, nicht verstehen, wie viel eigentlich in meinem Markt drinsteckt, wie viel Soziales man eigentlich tut. Natürlich, wenn der eine sagt, ja, ist mir egal, ob ich Soziales tue oder nicht, ist mir egal, ob die Mitarbeiter, die dort arbeiten, anständig bezahlt werden oder ob die Produkte rausbringen, dass die ihr Geld kriegen, um die Familie zu versorgen. Wenn es denen egal ist, dann gehen sie zum Rewe rüber, weil es ein Großkonzern, dem ist es scheißegal, mir halt nicht. Und ja, wie soll ich sagen, die bei mir einkaufen, legen Wert auf Qualität. Und die merken halt auch zum Beispiel, wir haben den größten Obst- und Gemüseanteil, ich glaube, bayernweit sogar. Also es gibt ja immer so Statistiken, Rankings und wir sind ganz oben. Wir haben Anteil von dem Markt, bei 25% liegt der. Und das ist für einen Supermarkt unfassbar viel. Für die Abteilung, weil wir halt aber auch die Qualität bringen.
Cool.
Ja. Wir sind teurer wie ein Supermarkt, aber günstiger wie ein Fachgeschäft. Also sprich, wie jetzt zum Beispiel ein Obst- und Gemüseladen. Aber die gleiche Qualität.
Und das heißt jetzt, weil du ja sagst, jeder, der bei mir einkauft, unterstützt meine Projekte. Ja. Das heißt, du ziehst so dein Gehalt, siehst du so ein bisschen, weil es ist ja auch deine Marge, das, was du dran verdienst letztendlich.
Ich brauche kein Geld zum Leben. Ich brauche kein Geld zum Leben. Jeder sieht zum Beispiel, ja, ich fahre einen Land Rover oder ich bin am Reisen oder sonst irgendwas. Das, natürlich habe ich das, aber dafür habe ich viele andere Dinge halt nicht. Kein Luxus oder sonst irgendwas. Das ist so meine Art Freiheit zum Beispiel. Keiner weiß zum Beispiel, dass ich im Laden schlafe.
Nee, das hat mich überrascht. Ja, ich habe dich ja noch gefragt, pendelst du hin und her?
Nee, zum Beispiel habe ich zum Anfang des Krieges in der Ukraine habe ich ein Jahr lang, das klingt jetzt zwar blöd, aber das war mein ehemaliger Müllraum, da ist kein Müll nie drin gewesen, aber den habe ich mir umgebaut, da war dann eine Kletterhalle drin zur Corona-Zeit und da drin habe ich auf dieser Matte geschlafen, die jetzt im Verkaufsraum ist. Da habe ich ein Jahr lang geschlafen, weil ich halt einfach jeden müden Cent für Menschen hergegeben habe, die nichts mehr haben, nichts mehr besitzen. Und das ist mir viel mehr wert. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich in der Ukraine bin, nehme ich all mein Geld mit, was ich verdiene, um den Menschen dort zu helfen. Weil wenn ich einer älteren Dame oder allgemein irgendeinem Menschen in die Augen schauen würde Und ich wüsste, das Geld liegt zu Hause, aber ich könnte ihr jetzt helfen, zum Beispiel die OP zu bezahlen oder was zu essen zu kaufen, dann würde ich mich so in Grund und Boden schämen. Und für mich ist es halt einfach wichtig, mir geht's gut. Ich bin fit und das ist das, was mich auch antreibt. Das klingt zwar bescheuert und blöd, aber das hat damals meine Mama immer gesagt: Oh Gott, ich bin echt emotional. Ja, weil viel passiert ist und das triggert einen halt schon ein bisschen. Und meine Mama hat immer gesagt: Robin, du bist ein kleiner Robin Hood, weil ich halt immer viele Sachen teile und mich für für Schwächere einsetze. Und so sehe ich das halt auch. Mir geht es unheimlich gut. Ich bin kerngesund, ich bin fit. Ich kann halt mit dem, was ich halt mache und was ich tue, kann ich so vielen Menschen und Tieren helfen.
Ja, und ich glaube, das hilft dir vielleicht auch, weil tatsächlich kommen wir so langsam zum Schluss. Und das Robin Hood-Thema, das war nicht nur deine Mom, weil das, wie gesagt, wir sind hierher gezogen. Erst wurde ich ja viel gefragt, ob ich im Edeka war. Ich habe den Kontext nicht wirklich verstanden. Und das Zweite war mir aber eben, als ich dann nachgehakt habe, hieß eben auch, ja, den betreibt unser Robin Hood von Neuwieberg. Also das sehen Menschen auch.
Das ist
Und
schön.
daher war es ja auch die Idee, ich habe den Leuten versprochen, Menschen, die sie interessieren, Menschen, die sie neugierig machen. Ich glaube, du gehörst definitiv dazu. Das wurde mir auch so herangetragen, deswegen sitzt du hier ja auch.
Danke.
Und ich bedanke mich auch nochmal bei dir, dass du so offen warst und so viel
Sehr gerne.
erzählt hast. Und ja, möchtest du noch was sagen?
Nichts, also.
Hast du einen Tipp für den nächsten Gast?
Ich kenne leider,
Jemand,
ich
ich,
kenn
du hast
leider
so
nicht so viele in
Exoten um
Neubiberg.
dich rum, vielleicht jemand aus deinem Laden oder ja, wenn dir eine Idee kommt, sag mir Bescheid.
Nee, also keine Ahnung. Ich glaube, so einen verrückten Vogel, wie es mich gibt, gibt es, glaube ich, nur einmal. Jeder ist auf sich, seine Art und Weise, glaube ich, besonders. Und das, was ich tue, soll bitte kein Standard sein. Also ich meine, also oder man soll denken, dass jeder so sein sollte. Nein, aber mir tut es so gut. Und ich liebe es einfach. Und das muss ja nicht jeder so teilen wie ich.
Eine letzte Frage habe ich jetzt doch noch. Gibt es gar keinen Robin-Traum? Weil ich höre jetzt die ganze Zeit, also klar, das ist irgendwo auch dein Traum. Ich merke schon richtig, wie du dich damit halt wohlfühlst. Aber ist das jetzt forever so dein Traum? Oder gibt es noch etwas, wo du sagst, ich will noch eine Schule, ich
Nein.
will noch hier, ich will alt werden, ich will.
Alt werden wäre schön, aber wird nicht funktionieren. Also mit dem, was ich tun mache. In der Ukraine war es drei Momente, wo ich einfach fast draufgegangen wäre. Mit Raketenangriff, Drohnenangriff und so weiter. Mein Leben kann jederzeit vorbei sein. Und ich genieße jede einzelne Minute. Ich habe keinen Traum, den ich irgendwie hinterherjage, sondern ich lebe meinen Traum. Das ist für mich das Wichtigste. Ja.
Das war doch jetzt ein super Schlusswort. Lebt euren Traum, Neubiberger. Schreibt mir gerne. Ich glaube, Robin ist auch offen, wenn ihr Fragen habt.
Ja,
Ihr
gerne.
könnt
Ich kann auch
mich.
gerne, wir können gerne nochmal einen aufnehmen.
Genau, ich schau mal, wie viel noch kommt, wie viele Fragen kommen und wie viel da noch unbeantwortet war. Für diesmal bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Ciao.